Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Vielen Dank für das wunderschöne Stück, für dieses Lied, was uns gedanklich schon in unsere ewige Heimat mitbringt. Dankeschön für diese gesungene Predigt. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen hier in Bogenhofen zu unserer gemeinsamen Zeit der Anbetung, Gott zu begegnen, seine Worte in unser Herz sprechen zu lassen. Und ich möchte auch alle Gäste herzlich willkommen heißen, die über Livestream mit dabei sind. Seid herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute über ein Thema Gedanken machen dürfen, was ein so wichtiges, belebendes, aber auch spannungsgeladenes Thema ist. Ein Thema, worüber wir in unserer Gemeinde, in den Kirchen sprechen, aber auch in der Gesellschaft. Es ist ein Thema, was uns eigentlich seit dem Beginn der Menschheit beschäftigt und wahrscheinlich auch bis zum Ende der Menschheit beschäftigen wird. Und es ist das Thema über die Ehe. Die Ehe, kulturelles Museumsstück oder göttliche Gabe? Das ist die Frage. Und ich möchte gleich zu Beginn mich outen. Als ich Jugendlicher war, wollte ich nie heiraten. Ich wollte auch keine Kinder bekommen. Und wer mich aus meiner Jugendzeit kennt, der weiß das. Ihr könnt meine Familie fragen. Das war für mich wie in Stein gemeißelt. Ich werde nie heiraten. Aber Gott hatte andere Pläne. Und so kam es. Aber das Thema Beziehungen ist so ein Evergreen, könnte man sagen. Ist ein Thema, über das man eigentlich immer reden kann. Ob du jetzt in der Jugend bist oder ob du mit Nachbarn redest oder ob du in der Familie sprichst oder in der Gemeinde. Das Thema Beziehungen ist ein Thema, wo alle Ohren dann plötzlich ganz groß werden. Und die tiefste Beziehung, die wir als Menschen hier auf dieser Erde erleben können, das ist die Ehe. Die tiefste Beziehung, das ist die Ehe. Und da sind wir gerade schon bei genau diesem Thema. Wenn du eine Jugendstunde hältst zum Thema Beziehungen oder zum Thema Ehe, dann wird das eine ganz lange Nacht. Dann wird das eine so lange Nacht, weil die Fragen einfach daherkommen. Und da geht es zum einen um dieses, er liebt mich, er liebt mich nicht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir hatten gerade diese Woche jemand bei uns. Da haben wir uns auch die Geschichte erzählt von denen, von uns. Das ist ein Thema, was alle dann beschäftigt. Aber es gibt auch andere Themen in der Jugend zum Beispiel, die dann auch ziemlich unverblümt sagen, ja, wie ist denn das mit verliebt, verlobt, verheiratet? Und dann hört man das nicht so gerne. Kommt noch das vierte Wort hinterher. Geschieden. Und in unserer heutigen Gesellschaft, wenn wir mal schauen, wie momentan das Thema Ehe und auch Scheidung irgendwo vertreten ist, wir sind heutzutage eigentlich tendenziell in einer etwas besseren Lage als vor 20 Jahren, wie vor 20 Jahren die Eheraten, Scheidungsraten noch so bei 50% lagen. Jede zweite Ehe ist geschieden worden. So sind wir jetzt mittlerweile in Österreich, auch in Deutschland, irgendwo bei dem Drittel ungefähr angekommen. Es ist nur noch jede dritte, und das ist erfreulich, jede dritte Ehe geschieden wird. Das heißt, da ist Interesse für Ehe, da ist ein Interesse für Menschen, die einfach gemeinsam sagen, wir wollen miteinander leben. Aber dieses Thema beschäftigt junge Menschen sehr. Und dann gibt es natürlich die neue Generation, die über die verschiedenen, ich sag mal, Lebensentwürfe redet. Lebensentwürfe des Zusammenlebens, Partnerschaften und so weiter. Und die sich dann fragen, bei so vielen Scheidungen, die wir auch erleben, lohnt es sich dann überhaupt noch zu heiraten? Das ist eine ehrliche Frage. Gen Z, gibt es Studien, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, die aktuelle Jugendgeneration, hat sie gefragt, wie sie zur Beziehung stehen. Und die sagen dann, Romantik ja. Erstaunlicherweise tendenziell ein hoher Anteil, der auch zu polyamoren Beziehungen tendiert. Das heißt, zu Beziehungen mit mehreren Personen. Und wenn du sie dann fragst, aber eine lebenslange Bindung zu einem Menschen, langweilig. Langweilig. Ich habe es selber gehört in Jugendstunden. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann denke ich so an meine eigene Lebensgeschichte. Mittlerweile sind meine Frau und ich im 27. Semester. Und tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass dieses Studium so umfassend und so komplex werden würde. Und deswegen finde ich eigentlich, bin ich gar nicht die richtige Person, die heute hier oben steht, weil manche von euch, die sind schon vielleicht im 60. Semester. Manche vielleicht sogar schon im 80. Semester. Und ich glaube, dass wir so viel von euch lernen könnten über die Ehe und wie es ist, miteinander zu leben. Und so möchte ich an dieser Stelle sagen, persönlich für mich ist die Ehe mit meiner Frau alles andere als langweilig. Søren Kierkegaard, der hat es mal ganz toll ausgedrückt, die Ehe ist die wichtigste Entdeckungsreise, die wir als Menschen unternehmen können. Entdeckungsreise nicht, weil du nur einen Partner oder deinen Partner kennenlernst, sondern weil du vor allem auch dich selbst kennenlernst. Und so können wir heute über viele Themen reden zum Thema Ehe. Und es gibt da viele praktische Ratgeber. Und man kann über Themen reden wie Kommunikation, wie wir in der Ehe reden miteinander. Oder über das Thema Commitment, wie ich mich hingebe zu meiner Frau oder die Frau zum Mann. Wir können auch reden über das Thema Freundschaft, das ist ein ganz wichtige, fundamentale Thema. Oder über die Frage der Rollen in einer Ehe, in dieser Beziehung. Oder Sexualität in der Ehe. Oder der Glaube in der Ehe und so weiter. Ganz viele Themen gibt es, über die wir sprechen könnten. Und da meine Zeit natürlich begrenzt ist und ich jetzt nicht irgendwie die 27 Semester mit euch ausführlich teilen werde, habe ich mir gedacht, ich möchte auf einen eher fundamentalen Gedanken, den wir in der Bibel finden, eingehen. Und das ist der Text aus Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 ist wahrscheinlich der umfangreichste Text von Paulus zum Thema Ehe, so ein ganz entscheidender Text. Und dieser Text, möchte ich vorweg schon sagen, ist ein Text, der nicht nur sich an Ehepaare richtet. Und somit möchte ich alle inkludieren, die heute diese Predigt hören. Denn ob ich jetzt alleinstehend bin, ob ich vielleicht den Wunsch habe, mal zu heiraten, oder ob ich vielleicht geschieden bin, oder ob ich vielleicht verwitwet bin, jeder kann aus diesem Text von Paulus etwas für sein Leben mitnehmen. Denn es geht hier um ein tiefes, göttliches, christliches Prinzip, was ich in jede Beziehung mit einbauen kann. Und wir können lernen davon. Wir können lernen. Und an der Stelle möchte ich gerne mit euch in Epheser 5 einsteigen. Amen, da kommt das Amen der Kinder. Danke, ja. Wir wollen lernen gemeinsam von diesem Text. Epheser Kapitel 5. Wenn ihr den Text habt, schlagt ihn mal bitte mit mir auf. Und ich möchte meine Predigt in zwei Punkte heute gliedern und dann in einem dritten Punkt die Frage stellen, was nun? Was machen wir mit dem Ganzen? Der erste Punkt in meiner Predigt ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Und der zweite Punkt ist der größte Ehekiller. Das sind die zwei Punkte. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Und der zweite Punkt ist der größte Ehekiller. Und der dritte Punkt ist einfach, was nun? Was machen wir mit dem Ganzen? Was nehmen wir mit nach Hause? Was nehmen wir mit in diese Woche? Kommen wir zum ersten Gedanken, das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Ich lade euch ein, in Epheser Kapitel 5, den Vers 21 mit mir zu lesen. Ich lese nach der Lutherbibel und hier steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und da haben wir schon das erste Problem, wenn wir über den biblischen Text, über die biblische Sicht der Ehe reden. Wenn du das einem modernen Menschen heute sagen würdest, er wird sofort eine allergische Reaktion bekommen, weil das alles andere ist als Autonomie und Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Hier ist es ein direkter Frontalangriff auf die Kultur, in der wir leben. Ordnet euch einander unter. Und habt ihr gemerkt, hier geht es noch gar nicht mal primär um Ehepaare. Das ist noch in einem allgemeinen Kontext gemeint. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So ehrt ihr Jesus Christus. Und was würden Christen dazu sagen? Ja. Ja. Ich gehe diesen Schritt. Freiwillig. Wie bitte? Was? Freiwillig. Und da haben wir schon das Problem. Ehe, über Ehe zu sprechen oder überhaupt über Beziehungen in unserer heutigen Kultur. Es ist einfach vorprogrammiert, dass man hier einfach aneinander gerät. Aber warum würden Christen sagen, dass wir das machen, dass wir uns unterordnen in der Furcht Christi? Ich glaube, dass der Kontext sehr entscheidend ist. Und da lade ich euch ein, den Blick ein bisschen zu schärfen. Und hier ist auch schon gleich das erste Problem. Denn ich habe aus der Lutherbibel gelesen. Christian hat vorhin aus der Schlachterbibel gelesen. Und du hast vielleicht noch die Elberfelder. Und vielleicht auch noch eine andere Bibelübersetzung. Und vielleicht fällt euch das auf, dass der Vers 21, dass man nicht so ganz weiß, okay, zu welchem Abschnitt gehört der Vers jetzt eigentlich? Gehört er zu dem Abschnitt, der davor steht? Oder gehört der Vers zu dem Abschnitt, der danach kommt, der dann über das Thema Ehe spricht? Ja, Frau, Mann. Ist euch das aufgefallen? Alle, die Schlachter haben, die fänden den Vers 21 am Ende von der Abhandlung des Abschnittes davor. So, was machen wir jetzt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn je nachdem, zu welchem Abschnitt wir diesen einen Vers zugehörig sehen, bedeutet das auch theologisch etwas. Ich bin der Meinung, dass es so eine Art Bindeglied ist zwischen beiden Blöcken. Und deswegen lasst uns da mal kurz reinschauen. Ein gutes Argument dafür ist, dass der Vers 21 zum Abschnitt davor, der davor ist, gehört, ist, dass die Form, wie es dort geschrieben ist im Original, ein Teilsatz ist. Ja? Das heißt, von der Hauptaussage, das ist ein Imperativ, da ist ein Auftrag, das ist der im Vers 18. Im Vers 18, dort steht, nach Luther, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern, und hier kommt der zweite Imperativ, lasst euch erfüllen vom Geist. Da ist der Auftrag an die Gläubigen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Und jetzt kommt's. Im Original heißt das, wie schaut denn das aus? Vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann kommen die Teilsätze. Erster Teilsatz, der dann folgt, ist, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Danke, dank Gott, dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hier sind diese vier Teilsätze, alle im Partizip gesetzt, die sich aber alle beziehen auf den Imperativ. Also seid voll des Heiligen Geistes. Und wie schaut das aus? Indem ihr singend in eurem Herzen Gott Loblieder singt, indem ihr ihm dankend Jesus Christus anbetet und indem ihr euch gegenseitig unterordnet, um Gott die Ehre zu geben. Merkt ihr, was Paulus hier für einen Gedanken entwickelt? Der Gedanke ist, seid erfüllt vom Heiligen Geist. Und dieses Unterordnen ist also ein Ausdruck dessen. Was jetzt spannend ist, wenn wir diesem Gedanken von Paulus folgen, ist, dass Paulus die Ehe, also das, was danach kommt, unter dieser Prämisse versteht, unter diesem Gedanken. Er versteht es sozusagen, Männer, also Mann und Frau, die sind vom Heiligen Geist so erfüllt, dass sie sich auch einander unterordnen und auch prinzipiell alle Gläubigen. Jetzt, wenn du dir die Frage stellst, okay, was ist denn eigentlich so das Ziel des Heiligen Geistes, warum er sozusagen durch die Gläubigen wirken soll, dann merken wir, was Paulus in seinem ganzen Epheserbrief entwickelt für einen Gedanken, was der Heilige Geist für eine Aufgabe hat. Wenn ihr das Kapitel 1 mal aufschlagt und dort den Vers 17 euch anguckt, da redet Paulus ja zum ersten Mal über das Wirken des Geistes. Und er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das ist nur ein Text aus dem Epheserbrief, es gibt noch andere, wo Paulus den Gedanken hervorhebt und sagt, schaut, der Heilige Geist ist dafür gegeben, dass du Jesus erkennst. Und wenn er jetzt sagt, schaut, das Ziel ist, dass wir Jesus vor Augen haben, und wenn wir dann zurück ins Kapitel 5 gehen, dann fällt uns auf, dass die Menschen, die Paulus jetzt hier im Sinn hat, die vom Heiligen Geist erfüllt sein sollen, dass das nicht Menschen sind, die irgendwie nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist. Die vielleicht irgendwie in ihrer Form, wie sie eine Beziehung eingehen, noch unsicher sind und keine Ahnung haben, ob sie jetzt, ja, ob der Lebenspartner vielleicht der Sinn ihres Lebens wird, sondern das sind Menschen, sagt Paulus, die bereits vom Heiligen Geist so erfüllt werden, dass sie Jesus vor Augen haben und ihn erkennen. Und dass sie ihren Wert in Jesus gefunden haben und wissen, wer sie sind. Sie sind nämlich das, was Jesus für sie gemacht hat. Das ist eine andere Voraussetzung, um in eine Beziehung zu gehen. Und dieser Gedanke, den führt Paulus jetzt fort. Denn das, was wir gesehen hatten, war hier ein solcher Mensch, der sagt in seinem Herzen, Vers 20, Kapitel 5, Vers 20, sagt, dank dem Herrn, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn. Ein solcher Mensch, der anerkennt Jesus als seinen Herrn, und macht sich nicht selbst zum Herrn seines Lebens. Das wird gleich noch ziemlich wichtig. Ein solcher Mensch, der sagt, danke Gott, Dank sei dir und nicht Dank sei mir. Das ist einer, in dem plötzlich eine Melodie in seinem Herzen entspringt, von dem Paulus hier im Vers 19 sagt, singt in euren Herzen Loblieder, weil der Sinn eures Lebens in Jesus gegründet ist und nicht in irgendwen anderen. Paulus sagt also an dieser Stelle, das Leben im Heiligen Geist beeinflusst alle unsere Beziehungen und vor allem die Ehe. Denn darüber spricht er jetzt. Und da kommen jetzt die Verse, die darauf folgen. Wenn ihr euch jetzt mal den Abschnitt anschaut, der jetzt so klassisch ist, von Vers 22 bis Vers 24, da hat Paulus ein Wort für die Frauen. Und von Vers 25 bis zum Vers 33, da hat Paulus ein Wort für die Männer. Und der Höhepunkt von diesem Abschnitt, wo er für die Frauen was sagt, für die Männer was sagt, der Höhepunkt ist der Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Paulus geht zurück auf die erste Ehe, die Gott im Garten Eden installiert und ins Leben gerufen hat, die er etabliert hat. Jetzt macht Paulus aber etwas ganz, ganz Besonderes. Im Vers darauf, im Vers 32, sagt er, dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Als erstes spricht er über die erste Ehe und im nächsten Vers gleich gibt er dieser ersten Ehe eine geistliche Bedeutung. Er legt sie aus, er interpretiert sie. Und die Worte sind ziemlich spannend. Im Deutschen heißt es, dies Geheimnis ist groß. Im Original, Mysterium, mega. Und im Griechischen ist alles ein bisschen durcheinander. Ihr könnt die Worte einfach umdrehen und dann wisst ihr, worüber wir reden. Wir reden über das Mega-Mysterium schlechthin. Amen. Und ganz ehrlich, manches Mal habe ich echt den Eindruck, auch nach 27 Semester, ich hab's immer noch nicht checkt. Paulus, du warst zwar nicht verheiratet, aber du hast etwas am Puls der Zeit getroffen, was uns heute noch betrifft. Das ist ein Mega-Mysterium. Wer kann das fassen? Aber was bedeutet dieses Mega-Mysterium? Wenn wir uns den Vers 25 anschauen, erklärt Paulus dieses Mega-Mysterium. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Die erste Ehe, von der er spricht, ist eigentlich etwas, was auf einen tieferen Gedanken, auf eine geistliche Ebene, einen tieferen Gedanken hinweist. Und Paulus sagt, das Mega-Mysterium ist, was Jesus Christus für seine Gemeinde gemacht hat. Was Jesus Christus bereit gewesen ist, für dich und für mich, für uns Menschen zu tun. Jesus Christus, der für uns in diese Welt gekommen ist, wie ein Bräutigam, den es einfach so innerlich aufgewühlt hat, dass er nicht bei seiner Braut sein kann, der weit weg entfernt war. Für alle, die mal eine Fernbeziehung hatten, ich weiß, was das heißt, weit weg zu sein von seiner Braut. Und diese Sehnsucht, die du hast, und für mich waren das einige Stunden damals, aber für Jesus war die Trennung so viel größer, dass er es nicht anders konnte. Und er hatte sich bereit erklärt, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen. Alle Grenzen zu überstreiten, um einfach in der Nähe seiner Braut zu sein. Koste ihn, was es wolle. Kein Hindernis war ihm zu groß. Er war sogar bereit, auf unsere Augenhöhe zu kommen. Was waren wir Männer nicht alles bereit oder wir Frauen, um für unseren Partner zu machen? Ich kann mich erinnern, wo ich hier in Bogenhofen Student war. Graz mit dem Zug, wer die Zugverbindung kennt. 6,5 Stunden. Freitagnachmittag, Arbeitsnachmittag spritzen, Minusstunden draufschreiben, Evelyn am Konto, um dann am Sonntag gleich wieder dann am Mittag wegzufahren. Und die Zeit, die dir bleibt und die ganzen Minusstunden, die ich dann abarbeiten musste. Aber was waren wir nicht bereit, oder? Aber das, was Jesus bereit gewesen ist zu tun für dich und für mich, für seine Gemeinde, für seine Braut, es hat ihn alles gekostet. Ja, wie in der Geschichte, dass es ein Schäflein braucht. Es hat ihn sogar gekostet, sein eigenes Leben zu geben. Paulus sagt, wer kann das fassen? Manche meiner Freunde haben gesagt, was, so lang fährst du dahin? Warum tust du das? Ja, kannst jetzt überlegen, warum du das tust. Daraus kannst du rückschließen, warum es Jesus bewegt hat, das zu tun. Jesus, du bist gekommen für deine Braut, koste es, was es wolle, bis ans Kreuz. Bis zum letzten Moment. Jesus, der Gekreuzigte. Paulus sagt, ich will nichts anderes wissen. Denn diese selbstlose Liebe und diese Hingabe am Kreuz, wer kann sie fassen? Das ist das Mega-Mysterium. Wünschst du dir Glück? Wünschst du dir Glück in deiner Ehe? Eine glückliche Ehe? Wünschst du dir eine erfüllte Ehe? Dann sagt uns Paulus an dieser Stelle, Blick auf das, was Jesus getan hat für seine Braut. Und wenn du das fasst, diese Hingabe, was das bewegt in unserem Herzen, dann merkst du, dass bereits in der ersten Ehe, die Paulus hier erwähnt, ein Sinnbild drinne steckt, das uns ganz tief zeigt, wie groß die Liebe Jesu ist zu seiner Gemeinde. Zu dir ganz persönlich. Zu uns. John Piper, bekannter Theologe aus den USA, sagte mal, so wie Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, so schuf er auch die irdische Ehe nach dem Vorbild seiner eigenen ewigen Ehe mit seinem Volk. Sodass die Ehe einen tieferen Sinn hat. Und wenn schon in der ersten Ehe diese selbsthingebende Liebe Gottes in Jesus Christus irgendwie eingeschrieben war, was brauchen dann unsere Ehen heute, damit sie diese Erfüllung erleben von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hatte? Und dann komme ich zurück zu Paulus, wo er in Vers 18 die Christen aufruft, lasst euch füllen vom Heiligen Geist. Weil was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Euch die Augen des Herzens zu öffnen, was Jesus für euch gemacht hat. Weil in dem Maße, je mehr du Jesus kennenlernst und siehst und erkennst, was er für dich gemacht hat, in dem Maße wird das auch automatisch deine Blick, deine Sicht zu deiner Frau, zu deinem Mann ändern. Die bedingen sich. Womit füllst du deinen Autotank, wenn du zur Tankstelle fährst? Jedes Mal fahrt man wieder hin. Womit füllst du deinen Autotank? Mit Pilchermüsli? Mit Orangensaft? Mit Apfelsaft? Sojamilch? Kuhmilch? Was füllst du in den Tank rein? Wir füllen alles Mögliche rein, um irgendwie unsere Ehen heute zum Laufen zu bringen, ja? Und meinen, dass wir wissen, was man am besten reintun sollte. Aber ich glaube, damit der Motor unserer Ehen läuft, und zwar rund läuft, und dass wir auch weit kommen mit dem Auto der Ehe, sollten wir unseren Ehetank füllen mit der Liebe Jesu. Weil der Schöpfer das von Anfang an so angedacht hatte. Kannst du es ein bisschen konkreter machen? Ja, ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen. Wenn ihr euch den Vers 22 bis 24 anschaut, da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Halten wir es kurz zusammen. Der Auftrag, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Da gibt es eine tiefere Bedeutung, eine tiefere Ordnung. Wenn sich auf der einen Seite ein Mensch jemand anderem unterordnet, ja, denken wir an die Kultur von damals, welche Funktion hat die Person, die sozusagen übergeordnet ist? Was tut diese Person dann? Sie herrscht über die Person, die untergeordnet ist. Aha, die logische Folge für den Mann wäre also zu herrschen. Also lesen wir den Text weiter, Vers 25. Ihr Männer, beherrscht eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde beherrscht hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Hoppala. Unsere logische Denke funktioniert an der Stelle nicht, dass wenn sich jemand unterordnet, der andere es beherrscht. Der Mann wird hier nicht aufgerufen, die Frau zu beherrschen, sondern der Mann wird aufgerufen, etwas ganz Radikales zu tun, was nicht in das Konzept des Unterordnens nach der Kultur reinpasst. Denn in der Bibel steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie einzigartig. Liebt sie, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn ich das so für mich lese, denke ich mir, das ist echt ein Mega-Mysterium. Wer kann das tun? Wer kann das fassen? Wer kann so lieben wie Jesus? Ich habe mich zu oft drin gesehen, dass ich es nicht kann. Ich bin gescheitert. Und wisst ihr, manche Männer, die vielleicht gelesen haben, Epheser 5 und dann diese Verse, wo die Frau im Mittelpunkt steht, wo dann die Frau soll sich unterordnen, vielleicht haben sich dann manche auch gedacht, ja, jetzt ist es mal endlich gesagt. Also in der Kultur, aus der meine Mutter kommt, ist eine sehr männlich dominierte Kultur in Peru. Das sieht man, das ist einfach so. Das ist eine sehr machistische Kultur. Da werden solche Texte zum Teil manchmal wohlwollend betrachtet von manchen Männern. Aber was Paulus hier sagt, ist alles andere als das. Denn selbst wenn wir Männer oder manche dann sagen, aha, ja, da steht's ja, und du aber den Abschnitt dann liest, der dich meint, lieber Ehemann, dann ist das so radikal, dass ich mir denke, wer kann das bitte? Denn das, was Paulus hier sagt, ist eigentlich eine noch viel stärkere Aufforderung zum selbstlosen Dienen. Selbstlosen Dienen. Das Haupt zu sein, liebe Männer, ist kein Recht zur Kontrolle, ist kein Recht zum Missbrauch oder zum Unterwerfen. Haupt zu sein, nach Paulus sagt hier, bedeutet Verantwortung. Verantwortung, Amen, da kommt es. Verantwortung zu lieben, so wie Jesus Christus liebt. Wenn man an dieser Stelle den Punkt zusammenfassen möchte, was Paulus sagt. Paulus, er verbindet das alttestamentliche Bild von Gott und seinem Volk. Ihr könnt das ganze Alte Testament lesen. Gott ist da, der seinem Volk nachgeht in einem besonderen Bund. Und Gott liebt sein Volk und geht seinem Volk hinterher. Und Paulus gebraucht dieses Bild und vertieft das dann noch weiter. Das ist, wie Jesus seiner Gemeinde nachgeht. Und es ist letztendlich das, was in der Ehe passiert zwischen dem Mann und den Frauen, die diesen Bund Gottes mit seinem Volk, diesen Bund Jesu mit seiner Gemeinde widerspiegeln soll. Mit anderen Worten, Paulus zeigt, wie das Evangelium von Jesus Christus unser Verhalten zu unseren Mitmenschen und zu unseren Ehepartner verändert. Unser Verhalten. Wie begegnen wir uns? In unseren Beziehungen, aber in unseren Ehen auch. Das ist der Punkt, den Paulus bringen will. Weil ein Christ, der sich vom Heiligen Geist füllen lässt, um Jesus mehr zu erkennen, um zu staunen, was es ihn gekostet hat, seine Braut zu gewinnen, das wird in einem Menschen etwas verändern. Es wird in der Ehe etwas verändern. Es wird alles verändern. Paulus, du sagst also, Mann und Frau, lebt nicht für euch selbst. Lebt für den anderen und achtet einander höher als euch selbst. Das Evangelium, das ist jetzt ein wichtiger Satz. Das Evangelium von Jesus Christus und die Ehe erklären sich gegenseitig. Sie erklären sich gegenseitig. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn du das Evangelium siehst und das Evangelium uns sagt, über uns, dass wir Sünder sind und dass wir sündig sind als Menschen, sagt uns die Ehe, und wenn wir jetzt in unsere Ehen vielleicht denken, wir verletzen einander, weil wir uns selbst manchmal so wichtig nehmen. Hier erklärt das Evangelium die Ehe und die Ehe das Evangelium. Wenn das Evangelium sagt, aber da ist Gnade Gottes durch Jesus Christus und du dann in deine Ehe schaust und dann in diesem Moment erlebst, wo es heißt, wir empfangen von unserem Partner einzigartige Liebe und Vergebung und Annahme, nachdem wir uns verletzt haben, dann spiegelt das die Gnade wieder. Das Evangelium erklärt die Ehe und die Ehe erklärt das Evangelium. Und im Evangelium geht es dann einen Schritt weiter. In dem Moment der Gnade wird unser Herz voll Demut erfüllt. In unseren Ehen. Unser wahres Herz ist vielleicht entlarvt. Jegliches Gutsein vor dem Partner wird als Illusion entlarvt, demaskiert. Und dass man am Ende merkt, boah, wer bin ich eigentlich? Das macht uns sehr bescheiden und demütig. Und dann geht das Evangelium einen Schritt weiter und schenkt uns Freiheit durch diese Gnade und Vergebung und durch diese innere Demut. Diese Freiheit in der Ehe ist, dass du deine Identität, deinen Wert nicht mehr aus einem Menschen holst, oder aus der Leistung, die du vielleicht einem Menschen zeigst in der Ehe, damit du doch dich irgendwie behaupten kannst, sagen, ist gut, dass du mich geheiratet hast, weil du hast den und den Vorteil. Nein, deine Identität gründet sich nicht mehr auf diesen ganzen Dingen. Und gleichzeitig kränkt es dich auch nicht mehr so fatal, wenn vielleicht dein Partner dich verletzt, weil du deinen Wert nicht mehr daraus holst, sondern aus dem, wer Jesus für dich ist und was er dir für einen Wert gibt. Das Evangelium erklärt die Ehe und die Ehe erklärt das Evangelium. Sie erklären sich gegenseitig. Paulus, du möchtest uns mit diesem Thema konfrontieren, sagen, was macht diese glückliche Ehe aus? Zusammengefasst, dieser erste Punkt, lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Weil dich dieser Heilige Geist zu Jesus hinführen wird, zu einer einzigartigen Liebe. Und diese einzigartige Liebe, die wird deine Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deiner Frau, deinem Mann ändern. Und dann diene, wie Jesus dir gedient hat, euch gedient hat. Bitte Gott, hilf, dass wir so etwas erfahren und nicht nur im Kopf verstehen, dass wir das erfahren. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist das Evangelium, die gute Nachricht der Liebe Jesu Christi für dich und für mich. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der größte Ehekiller. Der letzte Kerngedanke, den ich gerade gebracht hatte, ist, wenn das Evangelium Jesu und die Ehe sich gegenseitig erklären, können wir daraus jetzt was schlussfolgern. Und zwar folgendes. Wenn das Evangelium die Ehe und die Ehe sich erklären, dann können wir den Ehekiller entlarven, wenn wir den Feind des Evangeliums demaskieren. Ja? Wenn wir also wissen, was immer gegen das Evangelium kämpft und wettert und versucht, diese gute Nachricht zu zerbrechen, dann wissen wir aus einer Schlussfolgerung auch, was es ist, was unsere Ehen zerstören und kaputt machen möchte. Und wo dieser Erzfeind der Ehe ist. Jetzt können wir natürlich die ganze Bibel da durchgehen. Aber du findest es, den Feind des Evangeliums von Eden weg, über den Turmbau zur Babel, über die ganzen Völker und die Geschichten der Völker. Du findest es auch im Volk Israel, in den Auf und Abs des Volkes. Du findest es auch bei den Jüngern Jesu, sogar bis kurz vor der Kreuzigung, beim letzten Abendmahl. Du findest es auch beim kleinen Horn aus der Daniel-Prophetie. Und wir finden dasselbe auch in der Offenbarung, beim Tier. Was ist der Feind des Evangeliums? Was raubt dem die Kraft? Es ist das Problem der grausamen Selbstverliebtheit des Menschen. Diese grausame Selbstbezogenheit. Wir wollen uns einen Namen machen. Ein Turm, der bis zum Himmel reicht. Wir. Oder die Jünger, kurz vorm Abendmahl. Wer wird an der Spitze sitzen? Und dann ging der Streit los. Oder das kleine Horn. Es erhob sich und redete lästerliche Dinge gegen den Höchsten. Und ihr könnt den ganzen Faden der Bibel durchschauen. Die Bibel sagt, dass diese grausame Selbstbezogenheit, diese Ich-Bezogenheit, diese Ich-Sucht des Menschen der größte Feind der guten Nachricht ist. Und daraus können wir schlussfolgern, dass das eine Bedeutung für die Ehe hat. In unserer modernen Welt haben wir eine sehr, sehr skeptisch-pessimistische Haltung gegenüber der traditionellen Ehe. Lebenslange Liebe? Gabe Gottes? Es braucht keinen Gott, um sich irgendwie zusammenzutun. Es braucht das nicht mehr. Charakterschule? Wer möchte denn bitte, dass sein Charakter durch einen Fremden oder vielleicht einem Lebenspartner geändert wird? Oder soziale Strukturen wie damals, dass Kinder in einer sicheren Familie aufwachsen? Alles bedeutungslos heute. Wie bitte? Das bedeutet ja Selbstverleugnung. Es schränkt mich ein. Und so sehen wir, dass unser kulturelles Ehebild heute, unser kulturelles Ehebild sich komplett verändert hat. Früher ging es in der Ehe um uns. Heute geht es in der Ehe um mich. Und weil wir nun in so einer, ich sag jetzt mal, Ich-Kultur leben, wirkt sich das auch aus auf das Klima, in dem unsere Ehen sich so bewegen. Und so könnte man sagen, in einem Wort ausgedrückt, die Art und Weise, die wir heute leben, sind Ich-Ehen. Ich-Ehen. Und diese Ich-Ehen haben ein Problem. Denn die Ich-Ehe hat eine sehr erdrückende Erwartungshaltung. Ich möchte das ganz kurz schildern, wie sich das zeigt. Da sind zum Beispiel die Wünsche, die ich an diesen Partner habe. Spaß haben, Befriedigung, emotional, sexuell. Interessen müssen irgendwo gleich sein, dass man auf einer Wellenlänge ist. Ich möchte aber meine Freiheit behalten. Also es darf auch nicht zu eng sein. Und ich möchte Raum haben, um mich selbst zu verwirklichen. Meine Ziele, meine Träume, meine Karriere. Und wenn das alles passt, dann habe ich scheinbar den Richtigen gefunden. Unsere Kultur, die sucht manchmal nach diesem passenden Partner, nach dem passenden Partner. Das klingt vielleicht so, ich will dich, aber nur wenn du in mein Leben passt. Das heißt, du passt dich mir an. Und dann können wir eine glückliche Ehe führen. Denk ja nicht dran, dass du mich veränderst. Ich möchte mich nicht verändern. Weil wenn ich mich verändern muss, dann bist du scheinbar nicht der Richtige. Weil er schränkt ja meine Freiheit ein, meine Selbstverwirklichung oder vielleicht meine Interessen. Und da ist dieser Mythos von dem Richtigen, der irgendwo in dieser Klimaatmosphäre unseres heutigen Zeitgeistes drin ist, diesen Richtigen zu finden. Und viele Leute sagen, ich habe noch nicht den Richtigen gefunden. Und dann bist du vielleicht schon bei der so und so vielten Partnerschaft, weil ich nicht den Richtigen gefunden habe. Warum ist das nur so, dass man nicht den Richtigen findet? Die Bibel sagt es ganz deutlich. Weil zwei Sünder nie matchen werden. Das haut nicht hin. Einfach nur so, um sich dann beide Seiten selbst zu verwirklichen, die Freiheit zu haben und all seinen Spaß und alles zu haben, was man so will und sich vorstellt. Stanley Hauerwas, ein Ethiker, sagt einmal, wir wissen nie, wen wir heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Und was er damit meint, ist, wir verändern uns. Den Menschen, den du vielleicht heiratest, der verändert sich. Und ganz ehrlich, meine Frau und ich, wir haben jung geheiratet, aber ich habe so manchmal den Eindruck, meine Frau, die ist bis jetzt schon mit zwei Männern verheiratet gewesen. Und beide diese Männer waren ich. Weil als ich damals geheiratet habe, mit 23 Jahren, hier, da saß ich, war wunderschön. Wenn ich so zurückdenke und ich habe mir die Tage mal Fotos angeschaut, dachte mir, das war ein anderer Mensch. Habe so viel dazugelernt und ich habe mich verändert, meine Frau hat sich verändert. Und so sehen wir, wir Menschen verändern uns und gerade durch die Ehe verändert man sich. Man kommt ganz anders, um sich kennenzulernen und deswegen ist man ein anderer Mensch. Man weiß nicht genau, wie es ist und deswegen diesen Richtigen finden. Und wenn man dann plötzlich sagt, ja, du bist nicht mehr so, wie ich mir das damals eigentlich vorgestellt hatte, ich weiß gar nicht, ob du der Richtige für mich bist. Das ist der Zeitgeist. Unsere Gesellschaft ist voll von unvollkommenen Menschen, die alle den vollkommenen Partner suchen. Ja, das muss man sich mal so sagen. Und ich denke mir, erwarten wir vielleicht zu viel vom Partner? Stehen wir vielleicht auch in der Gefahr, den Partner zum Gott zu machen? Wenn der Partner der einzige Sinn in deinem Leben wird und du dein ganzes Leben auf diesen Partner aufbaust, dann ist das vielleicht so mit einem Jenga-Turm. Kennt ihr die? Wenn du auf deinen Partner den Sinn deines Lebens gesetzt hast, das ist das Fundament deines Lebens, und du all dein Leben auf diesen Partner aufbaust und dass ohne diesen einen Menschen alles, dass nichts mehr seinen Platz hat. Was passiert, wenn der Partner plötzlich eines Tages nicht mehr ist oder dich verlässt? Was passiert mit deinem Leben? Merkt ihr? Und das ist irgendwo das Problem dieser Ich-Ehe, dieses Ansatzes unserer Ich-Kultur. Weil wenn wir den Partner so zu diesem Gott machen, dann ist das ein großes Problem. Zum Beispiel, was, wenn die Frau die Selbstverwirklichung des Mannes ausbremst? Tja, können wir dreimal raten, was passiert. Da stellt sich der Mann vielleicht der Selbstverwirklichung der Frau in den Weg. Und die Folge davon ist ein Klima, was ziemlich rau, kalt und stichelnd ist. Und warum? Hört man manchmal. Ja, weil der andere so ein unverbesserlicher Egoist ist. Ich nicht. Der größte Ehekiller an dieser Stelle, um das auf den Punkt zu bringen. Bei all dieser Erwartungslast, diese hohe Erwartungslast, die so ernüchternd ist in unserer heutigen Ich-Kultur und Ich-Ehe, diese Erwartungslast, die führt zu der Frage, wozu dann überhaupt noch Ehe? Und viele haben das dann aufgegeben und sagen, Ehe ist ein Museumsstück aus der vergangenen Zeit, funktioniert nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Aber was wir dabei nicht merken in unserer Gesellschaft ist, dass diese Selbstbezogenheit, diese Ich-Bezogenheit das wahre Problem ist, warum so viele Ehen leiden und manche Ehen vielleicht sogar zerbrechen oder vielleicht auch gar nicht erst einmal anfangen. Also haben wir heute gesehen, diese zwei Punkte, das Geheimnis einer glücklichen Ehe, wo Paulus sagt, schau, lass dich füllen vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist dich zu Jesus führt und du Jesus erkennst, was dieser Bräutigam für seine Braut gemacht hat und das verändert dich, weil du wirst diese Liebe nirgendwo finden in dieser Welt. Diese Liebe ist einzigartig und wird dich zu einem Dienst führen, zu deiner Frau, zu deinem Mann. Und diese Liebe verändert dich. Und wir haben auch gesehen, was der größte Ehekiller ist, nämlich diese Selbstbezogenheit, diese Ich-Sucht, dieses Ego, was manchmal dann so ist, nein, nicht ich, ich möchte meine Freiheit und Selbstverwirklichung, es ist der andere, der das Problem hat und deswegen gelingt Ehe nicht. Was machen wir damit nun? Ich möchte hier den dritten Punkt, das Takeaway mitnehmen für uns. Was können wir damit anfangen, wenn wir in diese Woche gehen? Ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst jetzt ein Wort haben für alle Alleinstehenden, Singles, aber auch für jene, die vielleicht einmal verheiratet waren. Ich möchte auch ein Wort sagen hier für die, die vielleicht geschieden sind. Denn es gibt auch traurige Gründe und Umstände, dass es dazu gekommen ist. Und es ist schmerzhaft. Wer Freunde hat, die sowas etwas erlebt haben, man weiß, wie viel diese Menschen leiden. Und das ist jedes Mal eine eigene Geschichte und auch Biografie. Aber ich möchte hier ein Wort an euch richten aus dem, was Paulus sagt. Wenn ihr mal die Verse 25 bis Vers 27 anschaut, sagt Paulus, ihr Männer, liebe Frauen, liebt eure Frauen. Und hier kommt's, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wenn die Gemeinde jedes einzelne Kind Gottes ist in dieser Welt, also auch du, der du vielleicht alleinstehend bist, dann setz doch bitte mal deinen Namen an der Stelle rein, wo Gemeinde steht. Dann heißt es hier, Christus hat dich so sehr geliebt und hat sich selbst für dich hingegeben, um dich zu heiligen. Er hat dich gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er dich vor sich stelle als einen Menschen, der herrlich sei und keinen Flecken, keine Runzel und etwas dergleichen habe, sondern der heilig und untadelig sei. Das sind die Gedanken Gottes über dich. Das ist das, was Jesus über dich denkt. Wenn du ehelos lebst, möchte ich dir sagen, in dem Namen oder in den Worten von Paulus, du bist geliebt. Mit einer einzigartigen Liebe. Du bist Kind Gottes. Und du bist in seinem Bild geschaffen. Du bist geliebt mit einer einzigartigen Liebe, die kein menschlicher Partner auf dieser Welt jemals hervorbringen könnte. Vor jeder Leistung, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, liebe Freunde, vor jeder Leistung und nach jeder Schuld erweist Gott seine vergebende Gnade dir und mir. Das Evangelium von Jesus, wenn das in dein Herz fällt, reinigt es dich von deiner Ich-Bezogenheit, sagt Paulus hier. Und es schenkt dir einen Neubeginn. Ganz egal, wie deine Vergangenheit war. Auch wenn dort Verletzungen waren und vielleicht auch mal ein Scherbenhaufen. Gott schenkt dir einen Neubeginn, weil Jesus für dich sich hingegeben hat. Und das, liebe Geschwister, die ihr vielleicht alleine seid oder die vielleicht schon mal verheiratet waren oder vielleicht geschieden sind. Das ist die beste Voraussetzung für jegliche Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu deinen Mitmenschen oder vielleicht für eine zukünftige Ehe. Du bist geliebt und die Gnade Gottes schenkt dir einen Neubeginn. Je mehr die Liebe Gottes dir bewusst wird, umso einzigartiger wird deine Liebe zu deinen Mitmenschen. Deine Freude erwächst aus einem selbstlosen Dienen gegenüber jedermann. Und Paulus hatte auch in seinem Korintherbrief einmal gesagt, dass selbst das ehelose Leben genauso eine Gabe Gottes ist wie die Ehe. Er sagte, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Lass mich jetzt abschließend noch ein Wort sagen für die, die verheiratet sind. Was kann ich mitnehmen für mich, für unsere Ehe? Ich möchte den Gedanken von Paulus hier aufgreifen, wo er sagte, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist sein Appell. Liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, denn das Evangelium von Jesus wird die Ich-Bezogenheit in deinem, in euren Herzen verdrängen, wie das Licht die Finsternis verdrängt. Je mehr ihr die Liebe Christi in euch aufnehmt und auf euch wirken lasst, umso mehr wird diese einzigartige Liebe in eurer Ehe wachsen. Heißt es nicht bei Johannes, lasst uns einander lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt? Deine Freude erwächst dann aus einem selbstlosen Dienen. Ich habe mich gefragt diese Tage, Alejandro, wie schaut es bei dir aus und deiner Selbstbezogenheit, deiner Ich-Bezogenheit? Ich weiß, das ist jetzt ziemlich vielleicht verletzlich. So manches von dem hat sich vielleicht in meinem Gedanken mal abgespielt. Aber ich möchte euch Einblick geben, weil diese Selbstbezogenheit manchmal so subtil irgendwie drin steckt, dass man manchmal es gar nicht benennen kann. Aber ich möchte es hier mal tun, damit ihr es euch vielleicht anregend selbst fragen könnt. Ich hatte mir die Frage gestellt, Alejandro, in welcher Haltung dienst du Lissy? Aus einer Haltung der Hingabe oder ist es eine Haltung, die eher so eine Freudlosigkeit widerspiegelt? Oder, Alejandro, ist es vielleicht ein Dienst aus Selbstbezogenheit? Zum Beispiel, Alejandro, arbeitest du pausenlos nur vielleicht, um dir das Gefühl zu verschaffen, der Familie großherzig zu dienen, während du deinen ehelichen, häuslichen oder väterlichen Verantwortungen nicht nachkommst? So manches Mal kam der Gedanke. Aus welcher Motivation diene ich dann meiner Frau? Oder zum Beispiel, Alejandro, hüllst du dich vielleicht nach einem Wortbruch von Lissy, was vielleicht auch passieren kann, in Schweigen, nur um moralisch überlegen zu sein, dass du ja nicht den Fehler gemacht hast? Zweimal so subtile Gedanken, die aber auch Selbstbezogenheit des eigenen Herzens herauswachsen. Oder Herr Alejandro, hilfst du beim Kochen, Putzen, Aufräumen, Ausmisten oder Windel wechseln, nur um dich zu vergewissern, dass du deinen Part im Haushalt geleistet hast? Aus welchem Motiv dienst du dann? Oder Alejandro, lässt du dir vielleicht beim Reifenhelfen deshalb nicht wechseln, nur um dich nicht beschenken zu lassen? Weil du sagst, ja, ich kann das. Ich bin ein Mann, der kann es auch alleine. Versteht ihr, ob das jetzt so stattgefunden hat oder nicht? Aber das sind manchmal Gedanken, die so tief in uns drin sind, dass wir sie manchmal gar nicht benennen und erkennen können. Und deshalb, ihr Lieben, in welcher Haltung dienen wir uns gegenseitig? Und ich möchte euch das jetzt abschließend, liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, folgendermaßen mitgeben, durch einen Blick. Liebe Männer, schaut eure Frauen doch einfach mal an. Jetzt, wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr zu Hause seid, im Alltag, schaut sie einfach mal an, wie sie tätig sind, wie sie ihren Aufgaben nachgehen. Und wenn du sie dann anschaust, du, deine Frau, stell dir doch mal vor, du wärst Jesus, der Bräutigam. Wo ich das die Woche studiert habe, habe ich das so oft gemacht. Ich habe Lissy gesehen, habe mir vorgestellt, ich wäre Jesus. Weil Paulus diesen Vergleich bringt. Stell dir vor, lieber Ehemann, du wärst Jesus und du schaust deine Frau an. Macht euch bewusst, mit welchen Augen Jesus seine wunderbare Braut, seine Gemeinde sieht und wie wertvoll sie für ihn ist. Liebe Männer, macht euch das bewusst. Schaut eure Frauen an und habt vor Augen, wie wertvoll die Braut Jesu Christi in seinen Augen ist und wie deine Frau in deinen Augen wertvoll ist. Mit diesem Blick der Liebe schaut eure Frauen an und dienet ihnen, so wie Jesus euch und uns gedient hat. Dieser Blick wird alles verändern. Er wird deinen Alltag verändern, weil du durch die Augen Jesu anfängst, deine Frau zu sehen. Liebe Frauen, schaut eure Männer an, wenn sie arbeiten und arbeiten und arbeiten, aber auch zu Hause da sind. Für die Kinder, für dich, für die Familie, für die Mitmenschen, fürs Werk Gottes. Schaut eure Männer an. Stellt euch vor, ihr wäret die geschmückte Braut Jesu Christi. Stell dir vor, du wärst die Gemeinde. Ihr lieben Frauen, macht euch bewusst, wie wertvoll ihr in den Augen Jesu seid, in den Augen eurer Männer, die Tag für Tag bemüht sind zu lernen, euch so zu lieben mit dieser einzigartigen Liebe. Und mit diesem Blick ehrt eure Männer, dienet ihnen, wie die Gemeinde auch Jesus Christus dient. Denn Paulus sagte, darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, liebe Freunde, auch Alleinstehende, lasst euch vom Gottesgeist erfüllen, so wie Paulus sagte, um in unseren Beziehungen und Ehen die unverbrüchliche Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde wiederzuspiegeln. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.